Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Neue Erkenntnisse zur Demografie und Kaufkraft. Was folgt daraus für Investoren? Zwei neue Studien des IW haben gerade eine große Resonanz erfahren. Zum einen die neue Bevölkerungsprognose. Achtung, es ist sehr politisch. Zum anderen der regionale Kaufkraftvergleich. Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für Investoren ziehen? Das ist unser Thema heute in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist das Ergebnis der neuen Bevölkerungsprognose? Wie wird sich die schlechte Bevölkerungsprognose auf die Städte auswirken? Wie sollte die Bevölkerungsprognose interpretiert werden? Eine zweite Studie hat auch viel Aufmerksamkeit erfahren, in der es um das Thema Kaufkraft ging. Demnach steht Heilbronn ganz vorne. Was steckt dahinter? Sollte man dort investieren, wo die Kaufkraft besonders hoch ist? Und wenn man beide Studien zusammenfasst, welche Schlussfolgerungen sollten Investoren ziehen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über das, was uns erwartet, nämlich schrumpfende Menschenmengen in Deutschland und Kaufkraft. Und das ist an Orten hoch, wo wir es eigentlich nicht erwartet haben. Das kann ich sogar auch mit Beispielen unterlegen, die ganz persönlich und sehr, sehr unwissenschaftlich sind. Aber weil wir über zwei neue Studien reden, brauchen wir ihn, schätzen wir ihn, den fleißigen, den datengetriebenen, den neugierigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Also, es geht also um die beiden Studien, die ihr gerade rausgeballert habt. Und da gab es eine ziemliche Resonanz, weil ihr erstens natürlich so ein bisschen Bild-Zeitungs-like gesagt habt, wir schrumpfen doch viel schneller. Und zweitens, dafür sind die, die noch übrig sind, aber ziemlich kaufkräftig. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Vielleicht fangen wir an mit der Bevölkerungsprognose. Was ist das Ergebnis eurer neuen Prognose?
Also tatsächlich ist das nicht der Sinn und Zweck gewesen, dass wir jetzt schlechte Nachrichten verbreiten wollen. Nein, es ist einfach so, dass ja in den letzten Jahren wir doch auch so einen gewissen Paradigmenwechsel bei der Zuwanderung haben. Wir diskutieren jetzt sehr lange über Zuwanderung und überwiegend negativ, das muss man auch sagen. Natürlich ist das auch zum Teil gerechtfertigt, wenn es jetzt um illegale Migration geht oder um Migration, die vor allen Dingen in die Sozialsysteme geht. Darüber kann man natürlich viel diskutieren, aber darüber wird eben auch vergessen, dass eben Zuwanderung ganz wichtig ist, damit wir eben unser Erwerbspersonenpotenzial auch konstant halten. So, und wir sehen jetzt seit einiger Zeit, dass das nicht automatisch funktioniert. Wir haben im letzten Jahr eine Nettozuwanderung von 250.000 Menschen gehabt, was jetzt auch nicht ganz wenig ist. Aber wir hätten mindestens 350.000 Menschen Nettozuwanderung nach Deutschland gebraucht, um die Bevölkerung konstant zu halten. So, und wie das in so Modellen ist, das sind letztlich Zeitreihenmodelle, die wir da nutzen. Und im Endeffekt schreibt man dann die Entwicklung fort, wie wir sie die letzten Jahre hatten. Und dann stellt man eben ganz schnell fest, naja, dadurch, dass wir zwar immer älter werden, aber weniger Kinder geboren werden, würde die Bevölkerung weiter schrumpfen und wenn die Zuwanderung eben nicht ausreicht, um das zu reduzieren, beziehungsweise um das zu kompensieren, dann wird es eben eine Schrumpfung geben. So, und das heißt, nach dem wahrscheinlichsten Szenario jetzt, also wenn das sich so fortsetzt, wie es bisher ist, dann kommen wir nur noch auf 81 Millionen Menschen bis zum Jahr 2045. Das heißt, etwa 2,5 Millionen Menschen weniger im Vergleich zu diesem Jahr. So, die Spannbreite ist natürlich groß, ne? Es könnte auch noch immer ein Wachstum geben auf 84,8 Millionen, aber es könnte auch runtergehen bis auf unter 78 Millionen Menschen. So, und das ist eben der Kern dieser neuen Bevölkerungsprognose, dass aufgrund der deutlich geringeren Zuwanderung in den letzten Jahren wir eben damit rechnen müssen, wenn es eben so bleibt, dass die Bevölkerung dann doch sinken wird.
Nun ist es ja immer eine Frage, wo. Also wo ist das Schrumpfen angesagt? Wo, es gibt immer noch eine Landflucht, der Megatrend ist nach wie vor da. Das heißt, die Städte werden aber nicht schrumpfen oder wird es jetzt auch die Städte treffen, die jetzt auch sich nicht mehr halten können? Was ist eure Prognose?
Also wir haben tatsächlich noch keine Prognose gemacht für die einzelnen Städte oder für die Kreise. Das folgt jetzt quasi im nächsten Schritt. Ja, wir müssen ja auch häppchenweise veröffentlichen, sonst kriegst du die Resonanz nicht. Nein, es ist ja relativ klar, ne? Also es geht erstmal um den grundsätzlichen Kuchen. Und die Frage ist nachher, wie verteilst du den Kuchen, sprich die Zuwanderung dann. So, und da spricht aber auch einiges dafür, auch wenn wir es ja nicht konkret gerechnet haben, dass die grundsätzliche Verteilung erhalten bleibt. Wir diskutieren ja auch darüber, die Städte sind wirtschaftliche Epizentren, also das heißt, da findet viel wirtschaftliche Aktivität statt. Wir haben nach wie vor natürlich die hohe Attraktivität von Universitätsstädten, die tendenziell mehr junge Menschen anziehen. Wir haben grundsätzlich mehr Probleme, die Menschen zu halten in Ostdeutschland, als das in Bayern oder Baden-Württemberg der Fall ist. Also diese Erkenntnisse bleiben. Aber es kann natürlich dann insgesamt schon dazu führen, dass wenn die Zuwanderung nachlässt, nicht mehr so, also sie ist ja immer noch da, es gibt immer noch eine Nettozuwanderung, auch im letzten Jahr waren es ja 250.000 Menschen und die gehen dann ja immer noch überwiegend nach Berlin, Hamburg, München, in die großen Städte, in die Ballungszentren, und das ist letztlich das, was auch weiterhin gilt, aber wir hatten bisher gesagt, 10% könnte Berlin wachsen bis 2040, das könnte sich jetzt etwas abflachen. Das ist einfach die Konsequenz. Und an anderer Stelle ist es eben so, dass die Schrumpfung dann eben auch noch stärker ausfallen wird. Ja, wir hatten gerade Sachsen-Anhalt immer mit -10% kalkuliert und das könnte natürlich dann noch mehr werden. Also insofern die demografischen Trends zwischen Stadt-Land, zwischen den einzelnen Regionen, die werden sich dann nochmal entsprechend im Niveau anpassen, aber nicht von der grundsätzlichen Richtung her. Aber das ist eben auch wichtig, das ganze Thema ist natürlich auch irgendwo steuerbar und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist ja nicht so, dass das alles Gott gegeben ist, sondern es ist letztlich auch die Konsequenz einer entsprechenden Steuerung, wenn man so will.
Also okay, was meinst du mit kann gesteuert werden und ist die Konsequenz einer Steuerung? Bei diesem ganzen Gerede in Anführungsstrichen über wir brauchen eine Nettozuwanderung ist mir immer mal wieder die Frage in den Sinn gekommen. Du hast es schon erwähnt, wir haben ja in der Vergangenheit eine ganze Menge Zuwanderung gehabt, die halt auch nicht so wahnsinnig positiv nur konnotiert ist und auch öffentlich diskutiert ist und möglicherweise sogar auch in der Realität nicht nur positiv angekommen ist. Es geht um das Thema Integration und so. Wie kommen hier eigentlich Menschen an und wie integrieren sie sich auch? Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, also Zuwanderung ist ja nicht nur Zuwanderung und was meinst du mit Steuerung?
Genau, also wenn wir jetzt nochmal auf die 2010er Jahre zurückgehen, da war ja sicherlich die meisten haben in Erinnerung 2015, ja, sehr viele Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, aber wenn wir den gesamten Zeitraum der 2010er Jahre nehmen, dann war etwa 80% der Zuwanderung Arbeitskräftemigration. Ja, also Menschen, die hier hinkommen wollten zum Arbeiten. So, und wir haben jetzt viel darüber diskutiert, dass wir natürlich den Zugang zu Asyl auch steuern können, ne? Unter anderem durch schärfere Regeln, durch Abweisung an den Grenzen, dadurch, dass man insgesamt sagt, man ist härter. Ja, auch das schreckt ja schon viele ab, die dann vielleicht sagen, okay, dann ist Deutschland vielleicht nicht die beste Anlaufstation. So, das kann man machen, aber wir können es natürlich auch mit der Arbeitskräftemigration machen. Und im Endeffekt ist es doch so, dass wir da auch in Konkurrenz stehen zu vielen anderen Ländern. Ja, das heißt, auch Großbritannien braucht Einwanderung, auch Spanien braucht Einwanderung, viele Länder. So, und da musst du dann entsprechend auch attraktiv sein. Und du kannst das natürlich auch dadurch steuern, dass du zum Beispiel mit Ländern auch Kontingente vereinbarst. Ja, wie viele Menschen dürfen denn kommen, dürfen sich denn bewerben zum Beispiel auf ein Visum, auf ein Arbeitsvisum? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also Länder wie Kanada, wie früher die USA, machen sie immer noch, oder Australien, die haben ja immer Möglichkeiten, dass du dich bewerben kannst für ein Einwanderungsvisum. Und wenn du eben bestimmte Kriterien erfüllst, du hast ein entsprechendes Vermögen, du hast eine Ausbildung, du hast vielleicht eine Qualifikation in Engpassberufen, dann hast du eben gute Chancen, auch ein entsprechendes Visum zu bekommen. Damit tun wir uns ja noch wahnsinnig schwer. Ja? Und das meine ich eben mit steuerbar. Und für mich ist diese Prognose jetzt eher so ein Warnschuss. Naja, wir müssen uns da schon bemühen. Ne? Wirtschaftswachstum hängt eben auch davon ab, dass wir eben das Erwerbspersonenpotenzial steigern, dass wir eben mehr Menschen in den Arbeitsmarkt bringen. Wenn die fehlen, wird uns da entsprechend wirtschaftliche Leistungsfähigkeit fehlen. Und wir können uns eben auch stärker ja noch aussuchen, wen wollen wir holen. Ja, und da müssen wir einfach, glaube ich, eine viel pragmatischere Politik führen. Und das ist ganz wichtig. Und in dem Kontext ist natürlich auch Wohnungsbau ganz wichtig. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, wenn wir dann die Stadtprognosen auch veröffentlichen, dass dann manche Städte sagen, ach, guck mal, wir brauchen noch gar nicht mehr bauen. Da kommen ja gar nicht mehr so viele. So, aber das ist, glaube ich, die falsche Idee, sondern du kannst natürlich sagen, naja, wir wollen uns ja bemühen, dass mehr Menschen kommen. Und wenn ich gar nicht erst die Wohnungen habe, dann können die aber auch gar nicht kommen. Also das heißt, das bedingt sich ja auch einander. Und da würde ich einfach für sensibilisieren und sagen, naja, wir sollten auch deswegen in der Wohnungsbaupolitik nicht nachlassen, weil das eben die Voraussetzung dafür ist, dass eben der Arbeitsmarkt auch weiter wachsen kann.
Okay, dann kommen wir zur zweiten Studie. Ich lasse das mal so unkommentiert, weil das ist so politisch vermintes Terrain und natürlich gebe ich dir inhaltlich vollumfänglich recht. Lassen wir es dabei, ist ja vielleicht auch genau richtig. Kommen wir zur zweiten Studie. Oder gibt es noch Interpretationen der Bevölkerungsprognose, die wir jetzt nicht erwähnt haben?
Nein, ich habe es jetzt eigentlich versucht, unpolitisch zu machen. Du hast recht, das ist natürlich ein politisch vermintes Thema. Und der Kollege Philipp Deschermeier, der die Prognose rausgegeben hat, der hat auch gesagt, im Nachgang der Veröffentlichung hat noch nie so viele böse Mails bekommen, weil dieses Thema Zuwanderung eben total, ja, ein totales Aufregerthema ist, ne? Und viele Menschen irgendwie triggert. Aber ich glaube einfach, es hilft uns auch ein bisschen nüchtern, das einfach zu betrachten. Ja? Im Endeffekt ist es so, dass unser Erwerbspersonenpotenzial jedes Jahr sinkt, wenn wir eben nicht Menschen holen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Und das müssen wir einfach auch ganz pragmatisch sehen. Ja? Und deswegen denke ich, deshalb habe ich das so bewusst versucht, unpolitisch zu machen. Wohl wissentlich, dass das natürlich nie ein völlig unpolitisches Thema ist.
Nee, richtig. Aber es gibt natürlich, und das ist ja hier unser Filter auf das Thema, es gibt natürlich die wirtschaftliche Komponente. Und das interessiert natürlich auch unsere Zuhörer. Wie ist sozusagen die rein wirtschaftliche Bewertung? Und die spricht eine völlig eindeutige Sprache. Jeder, der hierher kommt und zwar am Ende eine nette Bevölkerungszuwachs auslöst, aber keinen Beitrag leistet im wirtschaftlichen Sinne, der ist kein Gewinn. So kann man das vielleicht, kein Gewinn für die Wirtschaftlichkeit, so. Jetzt bin ich doch wieder voll drin in der Konnotation, wo man hinterher sagt, du, naja, lassen wir das. Gut, kommen wir zur zweiten Studie. Vielleicht verlassen wir das Thema Zuwanderung lieber schnell. Habt ihr auch einen ziemlich großen Aufschlag gehabt? Es ging um das Thema Kaufkraft. Und Heilbronn steht ganz vorne. Was steckt dahinter? Ganz persönliche Anmerkung. Heilbronn ist eine unserer erfolgreichsten Paddelanlagen, obwohl Heilbronn nun wirklich kein Hotspot ist und wir auch in München sind und in Hamburg mit zwei Anlagen und Düsseldorf und überall. Aber Heilbronn ist wirklich eine Überraschung, das kann man mal so sagen. Wir sind damals nur hingegangen, weil sich das aus dem Markt heraus erklärt hat, weil damals gab es in der Region, weil da halt viel Logistik ist, ziemlich viele spanisch sprechende Menschen aus dem spanischen Kontext und da war Paddel natürlich schon viel weiter entwickelt. Das war damals der Grund, dahin zu gehen, sozusagen in den Anfängen des Marktes vor fast 4 Jahren. Aber inzwischen ist Heilbronn, wir reiben uns immer wieder mal ein wenig verwundert die Augen und sagen, huch, also erzähl, was da los bei der Kaufkraft?
Genau, also Kaufkraft, was bedeutet das eigentlich? Ne? Das ist einerseits natürlich das Einkommen, das du verdienst, aber wir wissen eben auch, in Deutschland hast du unterschiedliche Preisniveaus. Also das Leben in München ist deutlich teurer als beispielsweise in der Eifel. Ne? Ganz einfach schon deswegen, weil die Mieten natürlich sehr unterschiedlich sind, aber das haben meine Kollegen eben auch über die Jahre rausgearbeitet, mitunter auch Spritpreise sind unterschiedlich, Restaurantpreise sind unterschiedlich, also es gibt noch mehr Gründe für unterschiedliche regionale Preise. So, und die Kollegen haben jetzt das einfach mal zusammengefügt, also die Einkommensentwicklung, das Einkommen pro Kopf und das bereinigt um das Preisniveau. Und dann haben wir ganz vorne tatsächlich Heilbronn stehen mit 39.424 Euro pro Kopf preisbereinigt. So, an zweiter Stelle steht der Landkreis Starnberg, ja, bei München. Da haben wir ein deutlich höheres Preisniveau, aber eben bereinigt um dieses Preisniveau. Und das Einkommen ist auch höher, aber bereinigt eben stehen die dann auf Platz 2. Dann kommt der Landkreis Rhön-Grabfeld. Ja, weißt du, wo das ist?
Nein, kein Blatt.
Ich musste leider auch schauen, das ist Nordbayern, der nördlichste Kreis in Bayern. Dann kommt der Landkreis Neuwied und der Landkreis Miesbach. Neuwied, ich glaube Rheinland-Pfalz, wenn ich mich richtig, oder noch Nordrhein-Westfalen, auf jeden Fall da an der Grenze. So, und der Landkreis Miesbach. So, und das sind Standorte teilweise, wenn ich jetzt mal so die ersten 10 anschaue, da ist auch dann Kreis Olpe und sowas dabei. Die sind teilweise einfach sehr günstig, also da sind die Einkommen relativ hoch, aber die Preise relativ günstig, was eben Vorteil ist. Oder es ist so sehr viel Bayern auch und das Umland von München, wo einfach die Einkommen sehr, sehr hoch sind und das eben das Ganze abfedert. Interessant ist auch, wenn man mal ganz nach unten schaut, welche Städte stehen da. Da ist zum Beispiel dann auch Halle dabei, da ist Duisburg dabei, da ist Gelsenkirchen dabei. Und der kaufkraftärmste Kreis in Deutschland ist Offenbach am Main.
Das ist mindestens genauso überraschend wie Heilbronn, oder?
Findest du?
Naja, irgendwie ja, hätte ich also gedacht, mit der Nähe zu Frankfurt habe ich, also warum da?
Also das
oder?
Ist eigentlich interessant, ne? Und aber auch vielleicht auch nur auf den ersten Blick so interessant. Also gerade die Großstädte, auch Frankfurt, ich glaube auch Hamburg und München, die stehen oftmals nicht weit oben, sondern die stehen eher weit unten, so in den im Ranking dieser 400 Kreise eher so auch in den 300ern. Warum? Naja, weil es ist eben relativ teuer, in einer Großstadt zu leben. Und wir haben das ja auch an anderen Stellen schon mal analysiert, wenn wir mal gefragt haben, wie viel Quadratmeter Miete kann ich mir eigentlich leisten? Und da kann ich mir in München eben mit am wenigsten leisten. Ja, und auch in Hamburg kann ich mir nicht so viel leisten, wie vielleicht in vielen anderen Standorten. Und insofern spielt das, man kann es auch so interpretieren, naja, der Vorteil, den ich in der Stadt habe, der materialisiert sich eben nicht unbedingt in der Kaufkraft, sondern in dem, was ich da sonst so habe. Es ist eben viel Infrastruktur da, ich habe viel breites Kulturangebot und von all dem profitiere ich. Und das habe ich dann vielleicht im Landkreis Neuwied oder im Kreis Olpe, ohne denen zu nahe zu treten wollen, vielleicht dann auch nicht.
Ja, okay, so rum macht's natürlich dann doch wieder Sinn. Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, jetzt aus unternehmerischer Sicht, sollte man dann am besten dort investieren, wo die Kaufkraft besonders hoch ist oder eben nicht, weil das Mietpreisniveau eben unten ist, was ja die Kaufkraft am Ende so hoch werden lässt. Also, was ist die Schlussfolgerung aus der Investorenbrille?
Ja, also ich glaube, wenn du die Liste so anschaust, ich meine, Landkreis Rhön-Grabfeld oder Landkreis Neuwied, die haben, glaube ich, die wenigsten Investoren jetzt so auf dem Zettel. Ja, und das ist vielleicht dann auch nicht der spannendste Ort. Und andererseits, gerade Heilbronn, Ich meine, das ist ja schon ein Standort, den hatten wir auch schon gefeatured. Du erinnerst dich vielleicht an unseren Sommer-Anleger-Check, wo wir eben verschiedene Standorte betrachtet haben. Und da hatten wir auch Heilbronn dabei, weil Heilbronn, da wird eben eine ganze Menge investiert, gerade auch in Startups. Da entsteht ein großer Startup-Hub, die Firma Schwarz oder die Familie Schwarz investiert da eine ganze Menge. Also da passiert schon einiges. Und das ist sicherlich ein spannender Standort. Ja. Ansonsten würde ich sagen, dieses Thema Kaufkraft macht vor allen Dingen deutlich, da sind viele Landkreise, die eben sehr, sehr stark sind. Und der Vorteil der Landkreise ist letztlich, dass da viele Menschen hingezogen sind, die ein hohes Einkommen haben, das Preisniveau aber einfach noch nicht so hoch ist. So, und dann kann man natürlich schon schlussfolgern, naja, es kann natürlich sein, dass hier quasi die Reserven für die Mietentwicklung noch relativ hoch sind. Ja, das heißt, wenn sich die angleichen an die Großstädte, das Preisniveau, weil das Einkommen eben so stark ist, kann das eben größeres Mietpotenzial verheißen. Und wir sehen das ja auch teilweise bei den Preisanalysen, die wir so durchziehen. Gerade im Umland der Großstädte haben wir oftmals ein sehr starkes Mietpreiswachstum. So, und jetzt wird aber eben der Kontext zur Demografie spannend. Ja, das Interessante ist aber natürlich, naja, wie geht's denn demografisch weiter im Umland? Ja, also wenn wir die demografische Entwicklung nicht mehr so stark haben, könnte das eben auch das Umland betreffen. Und dann, auch wenn die Kaufkraft tendenziell hoch ist, wird man aber vielleicht, wenn die Konkurrenz um die Wohnung nicht so groß ist, wird man eben auch nicht so viel zahlen.
Okay. Ja, macht Sinn. Also waren das schon die Schlussfolgerungen, wenn man die beiden Studien zusammenfasst, oder kommt da jetzt noch mehr? Also ist das sozusagen die aus Investorenbrille die kombinatorische Weisheit dieser beiden Studien?
Ja, es ist jetzt auf jeden Fall schon angelegt, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, dass sich der Markt einfach stärker differenzieren wird. Ja, und das ist eigentlich das, was, also es ist so vieles im Umbruch, ne? Wir sehen bei der Demografie, es kann eine Schrumpfung geben. Ich persönlich glaube ja noch nicht so wirklich dran. Ich glaube schon, dass wir es schaffen werden, dann auch mehr Zuwanderung zu bekommen, weil die Unternehmen eben auch Interesse daran haben, Menschen nach Deutschland zu holen. Und im Zweifelsfall sind die Unternehmer da eben auch sehr findig und werden Möglichkeiten schaffen. Ich glaube nur, das muss natürlich auch gesellschaftlich unterlegt werden und durch die rechtlichen Rahmenbedingungen auch gestützt werden. Ja? Und natürlich braucht es dazu auch erstmal einen gewissen konjunkturellen Aufschwung wieder. Sonst wird es natürlich auch schwierig, ne? Aber wie gesagt, das ist Demografie, haben wir früher immer so verstanden. Das ist dann erstmal so, aber wir stellen eben fest, da sind eben auch viele Steuerungsmöglichkeiten. Deswegen habe ich das so betont. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt dieses Risiko. Dann musst du dir natürlich schon Gedanken machen, welche Standorte werden denn zukünftig noch sehr attraktiv werden. Diese Kaufkraftstudie, die zeigt aber jetzt nun, naja, es gibt eben auch viele Großstädte, da ist die Kaufkraft jetzt schon niedriger. Das limitiert natürlich so zumindest am unteren Einkommensrand die Möglichkeiten, immer mehr Miete auch zu zahlen. Ja, das ist, glaube ich, also es gibt schon nach wie vor dieses Interesse, nach draußen zu gehen. So, und jetzt musst du eigentlich als Investor den Sweet Spot finden zwischen, ich bin nah genug am Zentrum dran, aber noch nicht so weit draußen, dass ich vielleicht meine Nachfrage verliere, weil aufgrund der Zuwanderung gar nicht so viele kommen. Das ist vielleicht so die Schwierigkeit, oder eben genau die Standorte rauszufinden, die eben wirtschaftlich dann noch besonders gut funktionieren, vielleicht auch außerhalb der Großstädte, die sich eben stark entwickeln. Da ist Heilbronn sicherlich ein Standort, der sehr, sehr spannend ist. Ich würde sagen, auch Dresden ist nach wie vor sehr, sehr spannend. Da passiert auch eine ganze Menge, auch in der Hochtechnologie. Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Standorte, die da spannend sind. Und das heißt aber einfach, ne, die Märkte werden auch zukünftig gut funktionieren, aber eben nicht alle Märkte, sondern man muss genauer differenzieren und den genaueren Blick wagen, und da werden wir sicherlich immer mal an der einen oder anderen Stelle reinzoomen. Natürlich kannst du hier in so einer Folge nicht die komplette Analysekasten ausbreiten, dafür brauchen wir mehrere Stunden, aber das ist ja eben das Reizvolle. Wir machen immer so den kleinen Zoom bei den einzelnen Themen und zeigen, worauf sollte man da achten.
Sehr gut. Und für den Fall, dass es jemanden wirklich in der Tiefe interessiert, ist er natürlich auch in der Lage, diese Studien runterzuladen, richtig? Oder da mal einen tieferen Blick reinzuwerfen. Die sind öffentlich zugänglich.
Klar.
Sehr gut.
Sind auch kurze Studien, kriegt man schnell durch.
Kurze Studien für mehrere Stunden Podcast, okay. Also offensichtlich steht nicht alles drin.
Nein, nein, du musst natürlich noch mehr Studien lesen, das ist auch klar.
Gut, sehr gut. Dann danke ich dir fürs Interesse da draußen. Ich danke dir, Michael, fürs Mitbringen dieser beiden Studien. Den Download-Link findest du unten in den Shownotes und auch eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir jetzt hier nicht bearbeitet haben oder beantwortet vielmehr, die dich aber möglicherweise interessieren. Schreib uns gerne und wenn du magst, dann sind wir nächste Woche wieder für dich da. Am Donnerstag ab 4.59 Uhr sind wir online und wenn ihr mögt, freuen wir uns auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.